Schwarz hören. Liebe Janina, als wir uns zu dem Gespräch verabredet haben, hast du gesagt, okay, um 11 an der Pumpe.
Um 11 nackt an der Pumpe.
Ach, das habe ich gar nicht verstanden. Nackt an der Pumpe.
Das ist ein Berliner Ausdruck. Wir treffen uns um 11 nackt an der Pumpe.
Guck mal, da habe ich das entscheidende Wort gar nicht gehört. An der Stelle merkt man dann auch, dass ich keine wirkliche Berlinerin bin.
Ja,
und du bist ja eine.
Aber eine volle. Ich
bin eine volle, ja.
In Pankow geboren und aufgewachsen.
Wahnsinn, da wo ich jetzt wohne.
Ah ja, wirklich?
Mhm, ja. Und dann bist du, wir springen gleich mal rein, dann bist du schon Anfang der 90er Jahre nach München.
Ja.
Als ich das jetzt las, wir kennen uns nämlich aus der zweiten Hälfte der 70er schon, als ich das jetzt las in Vorbereitung des Podcasts, habe ich gedacht, wie kann das sein, eine Berlinerin in München?
Hätte ich mir auch nie träumen lassen, aber wie das im Leben so ist, dann spielt das Schicksal so seine Rollen. Also ich war ja viele Jahre, 10 Jahre von 1980 bis 90 in Dresden am Staatsschauspiel engagiert. Und dann kam die Wende. Die Wende habe ich also in Dresden erlebt. Eine unfassbar spannende Zeit. Und dann wurden im Prinzip neue Verträge gemacht. Und ich musste mir dann überlegen, ja, was mache ich denn jetzt? Ich bin mit 19 nach Dresden gekommen. Ich war da immer die Kleine. Mm. Und weil, wenn ich da geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich heute immer noch die Kleine. So. Und man bot mir einen 3-Jahres-Vertrag an und dann habe ich mir gedacht, will ich das? Sollte ich nicht das Schicksal beim Shop verpacken und einfach was Neues beginnen? Und dann hat das Schicksal mir tatsächlich einen Mann geschickt, in dem ich mich schwerst verliebt habe. Mm. Und der lebte in München.
Mm-hmm.
Und dann habe ich meine Tochter unter den Arm geklemmt, die war damals 2, und bin nach München gegangen. So kam es. Wahrscheinlich wäre ich sonst nie nach München gekommen.
Eben, ne?
Also das wäre nicht in meinen Gedanken gegangen. Aber es war eigentlich genau die richtige Entscheidung, weil nach Berlin zurückzugehen, das wäre schwieriger gewesen, weil in Berlin haben sich natürlich die Ost- und die Westschauspieler gestapelt.
Ja.
Ja, die prallten da unmittelbar aufeinander und kämpften da um ihre Jobs. Und in München, da sind die Leute mir so offen begegnet, so neugierig. Das war ja diese unfassbar aufregende, offene Zeit damals noch, weil 90 war wirklich ganz knirsch dran. Ich glaube, ich hatte noch nicht mal Westgeld gehabt, als ich da war. Es war wirklich sehr, sehr knirsch.
Ja.
Und da habe ich dann gleich eine Agentur gefunden, da habe ich gleich einen Job bekommen, damals bei den Luisenburg-Festspielen, habe ich Shakespeare gespielt, wie es euch gefällt. Und da hat mich der Günther Strack gesehen und dem habe ich gefallen. Und die suchten damals eine Nachfolgerin für die Hannelore Elsner für die Serie Mit Leib und Seele.
Ja.
Und dann habe ich ein Casting, das war ein neues Wort, was ich lernen musste, nicht eine Probeaufnahme, sondern ein Casting gemacht. Und dann habe ich die Rolle bekommen und schwupp war ich drin. Also es war genau richtig für mich.
Klingt irgendwie nach Bilderbuch, ne? Hier in Berlin werden ja Ossis heute noch beäugt. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich große Tagungen moderiere.
Ja.
Und die Herren dann meistens sitzen dann da, Vorstandsvorsitzende oder Chefs von Organisationen und so. Dann sagen die, wenn sie mitkriegen, dass ich aus dem Osten bin, nee. Sie sind doch nicht aus dem Osten, das glauben wir nicht. Also da ist immer noch im Kopf, der Ossi ist ein bisschen
dumm. Das ist natürlich eine Generationsfrage und das ist natürlich allgemeinpolitisch in Deutschland immer noch, wissen wir ja, das sehen wir ja alles, dass da immer noch ein großer Unterschied ist. Das dauert halt noch mal mindestens 30 Jahre, glaube ich.
Aber du fühlst dich wohl in München, das ist ja jetzt die meiste Zeit deines Lebens, ne? Wenn ich das mal ausrechne.
Also total,
Mehr, mehr dort in München als hier in Berlin, beziehungsweise Dresden.
Ich hatte öfter mal so den Gedanken, dass ich mir dachte, naja, sollte ich vielleicht zurückgehen. Aber nein, ich bin ja auch so ein Italien-Fan.
Ah, ja, da ist der Weg.
Ich muss in meinem früheren Leben mal in Italien gelebt haben. Ich liebe die Berge, ich liebe auch das Meer, aber dann lieber das südliche Meer, dann fahre ich lieber schnell mal über die Berge und was weiß ich, ans Mittelmeer. Und das mag ich schon sehr.
Ja, also Rückkehr nach Berlin steht nicht an.
Nee.
Obwohl deine Mama hier noch wohnt.
Die Mama, meine Brüder, ich habe viele Freunde, was ich ja sehr genieße jetzt im Moment, weil ich spiele ja hier schon seit ein Vierteljahr Theater. Und das war auch ein großer Punkt, warum ich das als Entscheidungshilfe genommen habe, dass ich mal bei der Mami bin, die ist jetzt 94. Dass ich öfter sie sehen kann. Und meine Brüder und meine Nichte, Neffe, Freunde und so. Ja, also deswegen bin ich auch hier neben dem Theatergrund.
Ja, Fisch sucht Farbe. Fahrrad. Ja. So heißt das Stück. Du lachst gleich.
Ja.
Es ist wirklich sehr lustig. Also hat natürlich tiefsinnigen Hintergrund.
Ein Dating-Stück.
Ein Dating-Stück.
Ich wusste nicht, dass Fischsuchtfahrrad ein schon lange bestehender fester Begriff ist fürs Daten. Ich wusste das vorher nicht. Keine Ahnung. Da musste ich lernen. Es gibt's immer noch diese Treffen.
Ja.
Fischsuchtfahrrad-Treffen.
Eine Veranstaltungsreihe.
Ja, ganz genau. Und wir spielen ein Stück über Menschen in unserem Alter, so 50, 60, die daten.
Ja.
Ja, ich bin mit Hardy Krüger. Wir beide sind ein Paar, was sich nach 30 Jahren hat scheiden lassen, aber gute Freunde geblieben sind und die sich gegenseitig beim Daten unterstützen.
Genau.
Und da auf die wildesten, schrägesten Typen, sehr komödiantisch gespielt von Caroline Bay und Dieter Landouris. Und auf die treffen wir und ja, am Schluss kommen wir natürlich selber dann wieder zusammen. Ja, weil wir merken, so einfach ist es dann doch nicht mit dem Daten.
Ich war zur Premiere, ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Du hast mir, als wir uns vorher kurz abgesprochen haben, gesagt, ich war jetzt hier 6 Wochen zur Probe und wusste gar nicht mehr, was lustig ist. Also das ist dann offenbar für euch Schauspieler auch so ein Ding. Ne? Ich sehe das bei der Premiere das erste Mal, lach mich schlapp und das Publikum insgesamt auch.
Ja, ja.
Und ihr habt ja dazu eine ganz andere Haltung. Eine
ja,
andere
ja, wenn man 6 Wochen täglich probiert, ja, und Boulevard lebt einfach von den Lachern, von den Jokes, von den Pointen, ja, das muss schnell gehen und das übst du dann, zack, 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 muss das gehen und auf Punkt sprechen, dann, also das habe ich auch gelernt, wie man eine Pointe setzt, Punkt, immer runtersprechen, so, ja, und das haben wir geübt und die Figuren entwickelt und so, das macht mir ja Riesenspaß, ja, also mir machen ja meistens die Proben mehr Spaß als die Vorstellung, weil ich so gerne Rollen entwickle. Aber dann denkst du, ja, was ist jetzt lustig? Wer lacht denn da drüber? Und dann war man ganz, also ich war ganz erstaunt und bin es nach wie vor, wie die Leute jubeln teilweise. Ja, es ist wirklich erstaunlich.
Ja, also in dem Sinne wird das wirklich jeden Abend neu produziert, genommen. Ne? Denn das hängt ja wirklich sehr davon ab, wie ist das Publikum drauf?
Absolut.
Und es ist ein ordentliches Stück Arbeit, kann ich mir vorstellen.
Ja, ist es auch.
Noch dazu 6 Wochen jetzt die täglich, Spielzeit, täglich.
Außer Montag.
Und dann fährt sie mal schnell nach München.
Briefkasten leeren.
Also das sagt es dann, um Gottes Willen. Wie viele Kilometer? 650 oder sowas?
600 Kilometer. Vor allen Dingen, der Stress ist eigentlich pünktlich wieder zurück zu sein am Dienstag.
Oh,
ja, also da muss wirklich, also Deutsche Bahn wissen wir alle, ja. Also da hoffe ich wirklich auf mein Glück, dass ich da wirklich pünktlich wieder da bin.
Hat aber geklappt.
Arbeite mir natürlich ein Puffer ein.
Ja, also, natürlich.
Mindestens 4 Stunden haben, dass ich tatsächlich da bin.
Aber Bühne ist irgendwie auch dein Leben, obwohl man dich ja vor allem als Schwester Hanna kennt, aus Um Himmels Willen. Und ich denke, da kennt dich auch wirklich jeder, kann man sagen, oder?
Ja.
Ist jedenfalls eine sehr, 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 sehr beliebte Serie. Ja. Vor allem ist die ja 15 Jahre lang mit dir gelaufen.
Ja, 5 Jahre hat Jutta Speide von mir gedreht. Und dann habe ich das übernommen. Jutta ist ausgestiegen. Und dann habe ich das tatsächlich 15 Jahre gedreht. Das hätte ich niemals gedacht.
Wahnsinn.
Und zwar mir nicht eine Sekunde langweilig tatsächlich. Nicht eine Sekunde. Also ich habe das immer gerne gespielt. Ich meine, ich drehe seit meinem 15. Lebensjahr. Ich habe zu DDR-Zeiten schon wahnsinnig viel gedreht und dann nach der Wende auch sofort viele, viele Serien. Bei aller Liebe, um Himmels Willen sowieso, aus heiterem Himmel, mit Leib und Seele, müssen wir ein bisschen überlegen, weil die sehen sie so ähnlich an.
Stimmt.
Und viele Filme auch gemacht, also das war so die letzten Jahrzehnte tatsächlich mein Hauptbrot. Aber nach dem Schluss von Um Himmels Willen habe ich auch weiter drehen dürfen, was nicht selbstverständlich ist. Also viele Kollegen, die lange Zeit in Hauptrollen in Serien waren, die wurden dann erstmal so ein bisschen bestraft, sage ich mal in Anführungsstrichen, und hatten dann erstmal nichts zu tun. Da hatte ich Glück, toi, toi, toi. Und habe dann auch verschiedenste Sachen gedreht. Aber dann kam das Theater und dann dachte ich mir, jetzt ist die Zeit, weil das konnte ich vorher nicht machen. Jetzt spiele ich viel Theater und back to the roots.
Ja, ich habe auch sehr das Gefühl, dass dir das großen Spaß macht.
Ja.
Es ist eben was Lebendiges. Ne?
Ja, natürlich.
Also
ja.
Film ist ja, oder Fernsehserie ist ja durchaus auch ein Knochenjob. Das kann man ja als Zuschauer immer gar nicht so ermessen, was es heißt. So eine ganz kleine Szene, die dann in Sekunden vorüberschwirrt.
Ja.
Aber dann ist es eben im Kasten, wie man so schön sagt.
Ja, und
ne?
Ich
dann ist es drin.
Direkte Reaktion. Ich meine, wenn du mich fragst, wie ist es denn so, wenn die Leute dich dann erkennen auf der Straße, ist dir das nicht lästig, kriege ich oft diese Frage. Nein, ist es mir nicht, weil es ist die Reaktion meines Publikums, die ich sonst, wenn ich vor der Kamera stehe, nie habe. Ja.
Ja.
So. Und ich mag das, ja.
Ja.
Also, wenn die Leute dann sagen, ach Mensch, das hat mir gefallen und das, ich sehe sie so gerne. Und so neulich sah sie in der U-Bahn und dann tippt mir eine Frau von hinten auf die Schulter und sagt, Sie sind so eine klasse Schauspielerin. Vielen Dank.
Das ist doch toll, wenn man ja. so eine Reaktion kriegt,
ja,
oder?
Ja, das ist, wenn man gar nicht mehr irgendwie inkognito über die Straße gehen kann. Aber so ist es ja nicht.
Ja.
Diese Haube, die ich da 15 Jahre auf dem Kopf hatte, ist ja auch ein Schutz gewesen. Also in München kann ich einfach nur U-Bahn fahren. Ja?
Mhm.
Und ich sehe dann schon, die Leute gucken mich an und ich merke so, sie rätseln. Und wenn es dann irgendwann Klick macht, dann bin ich dann wieder ausgestiegen. Ja? So.
Naja, und das war ja auch eine super sympathische Rolle, die du da gespielt hast. Ich gestehe, ich habe es öfter gesehen.
Wie schön.
Wirklich, also nicht nur, weil ich dich kannte, ich fand auch die Geschichten schön gebaut.
Ja.
Und
ja,
ja da das war ja so viel Menschlichkeit
ja,
drin.
Immer Abbild der
genau.
Ja, war es auch auf eine komödiantische Art und Weise.
Ja, kann man nicht anders sagen. Einer deiner Hauptmitspieler war ja Fritz Wepper.
Na?
Der hat den Bürgermeister gespielt.
Ganz genau.
Wöller, ne? Hieß er?
Bürgermeister Wöller.
Wöller.
Dat Kaltental.
Mit TH. Kaltental, was es aber nicht wirklich gibt, ne?
Nein.
Nein.
Effektiv.
Und dann fährt Schwester Hanna immer mit dem Auto hin und dann wählt sie wieder was von Wöller. Der ist ja inzwischen auch schon tot, ne?
Ja, Fritz ist gestorben.
Voriges Jahr, im März 2024.
Ah, okay.
Ja, weil wir ja auch über den Tod reden, habe ich gedacht, Mensch, das ist doch eine ganz gute Überleitung, dass natürlich auch dann so langjährige Weggefährten, in dem Falle wird ja auch, kann ich mir vorstellen, eine engere Bindung gegeben haben, also zu einem Kollegen, mit dem man so viele Jahre zusammen spielt. Wie ist das, wenn da einer dann geht?
Ich hatte das große, große Glück, dass ich Fritz einen Herzenswunsch noch 4 Tage vor seinem Tod erfüllen konnte. Nämlich, ich bin Projektpatin des sogenannten Wünschewagens. Das ist ein Krankenwagen vom Arbeiter-Samariter-Bund in meinem Fall, der sterbenden Menschen einen letzten Wunsch erfüllt.
Mhm.
Gibt es mittlerweile deutschlandweit sehr viel, hier in Berlin auch, aber wir waren mit einer der ersten. Ich war beim Start dieses Projektes mit dabei. Und es ist, wie gesagt, ein voll ausgestatteter Krankenwagen. Die Leute können sich bei uns melden, die Angehörigen sind das ja oft oder aus den Hospizen und wir fahren, wohin sie wollen. Die Leute mal nach Hause, zum Sportverein, zur Hochzeit der Enkelin und es sind bei weitem nicht nur ältere Menschen, die wir fahren auch Kinder. Ja, es ist ein Projekt, was sich voll realisiert über ehrenamtliche Arbeit und ich habe dann den Fritz gefragt, Fritz, du weißt, ich habe dieses Projekt, dafür bin ich Projektpatin, möchtest du noch irgendwo hin? Und er hat gesagt, ja, ich möchte noch mal in den Zirkus Krone in München. Da ist er oft aufgetreten, bei Stars in der Manege und mit seinem Bruder Elmar Wepper, der ja einige Zeit vor ihm gestorben ist, leider, völlig unerwartet. Und dann haben wir uns beeilt, seine Frau, Ehefrau Susanne und ich, dass wir das organisieren, weil diese Organisationen müssen oft richtig schnell gehen, weil die Leute nicht mehr so viel Zeit haben. Und dann haben wir ihm das erfüllt. Dann haben wir ihm dorthin gefahren, tatsächlich. Ich habe gesagt, ich fahre den Wagen. Ich muss den Fritz fahren.
Ach, du hast den sogar gefahren?
Ja, ich fahre den, ich fahre den Wagen. Also meine Aufgabe ist es hauptsächlich, das in der Öffentlichkeit zu publizieren und Spenden zu generieren und so. Aber ab und zu fahre ich auch. Und ich wollte den Fritz unbedingt selber fahren.
Ach,
unbedingt.
Toll.
Mein Fritzlein musste ich selber fahren. Und das haben wir wirklich geschafft. Und der hat sich die zweite Hälfte der Vorstellung angeschaut. Und danach haben wir ihn wieder zurückgefahren. Wir sind dann um die Ecke gefahren vom Zirkus. Und dann hat er gesagt, also er lag auf der Trage, weil zu sitzen war dann doch zu anstrengend für ihn. Kannst du mich rausholen? Ich muss eine rauchen. Also haben wir ja gehalten so um die Ecke. Und dann haben wir ihn wieder rausgezogen. Dann haben wir erstmal, ich auch, haben wir erstmal eine Zigarette geraucht und dann haben wir ihn zurückgefahren. Und ich glaube, 4 oder 5 Tage später konnte er dann gehen.
Ja.
Und das ist das Sinnhafte dieses Projektes, dass wir immer wieder die Erfahrung machen, dass die Sterbenden, wenn sie einen letzten Wunsch erfüllt bekommen, wo auch immerhin nochmal in die Berge oder was auch immer, ja, dann können sie loslassen, dann können sie gehen und die Angehörigen eben auch.
Hm.
Das hören wir immer wieder, dass die so dankbar sind, weil es wurde nochmal etwas getan, etwas erfüllt. Jetzt können wir loslassen.
Hm. Und wie bist du, Janina, dazu gekommen? Also ich meine, das ist ja, denke ich, auch erstmal so ein Moment, wo man sagt, oh Gott, ich könnte alles Mögliche machen, mich engagieren, aber gerade sowas.
Ja, wie das im Leben so ist, die Dinge kommen ja zu einem, ja, so, mein Vater lag im Sterben, noch nicht ganz, aber er war schwer krank und so und ich musste mich mit diesem Thema beschäftigen. Dann kam die Anfrage vom ASB, vom Arbeiter-Samariter-Bund, ob ich Interesse habe, da Projektpatin zu sein und da dachte ich mir, das hat jetzt seinen Sinn.
Es gibt keine Zufälle, sage ich immer.
Es gibt keine Zufälle. Es hat alles seinen Sinn, ist meine Erfahrung, ja, und meine Lebenserfahrung. Auch wenn man es nicht immer gleich weiß, aber irgendwann entblättert sich der Sinn, nicht? Und Krieg, Kinder, die sterben, da fehlt mir auch die Antwort. Aber in meinem Leben haben sich die Dinge immer so ergeben, dass ich dachte, ach, deswegen, aha. Jetzt verstehe ich. Und die kam auf mich zu und dann habe ich natürlich sofort gedacht, ja, das ist jetzt mein Thema.
Interessant, da sind wir schon zwei. Also ich mache nicht so was Tolles wie du, aber ich rede mit Leuten über, ja, über den Tod so und so ist es. Und über das sich darauf vorbereiten, weil das finde ich nun wieder wichtig, denn die meisten Menschen schieben es ja weg. Ehrlich gesagt, ich auch, obwohl ich immer wieder darüber rede. Natürlich. Denke ich, ach, das ist ja in 100 Jahren gefühlt.
Aber
ne?
Wir können morgen überfahren werden. Ja, so ist es. Ist dann, ja. Mein Vater, den ich dankbarst begleiten durfte beim Sterben. Also wir waren da wirklich auch in dem Moment bei ihm, als er ging. Der hatte ungefähr ein Vierteljahr, dass er wusste, also er hat jetzt noch ein Vierteljahr. Und der hat mir das vorgelebt, das fand ich ganz großartig. Er hat es uns einfach gemacht. Er hat alles organisiert, was er organisieren konnte, oder hat gesagt, wie er es gerne möchte. Das fand ich großartig. Er hat uns auf den Friedhof gebracht, hat gesagt, da habe ich noch ein Foto davon, da will ich gerne begraben sein. Hier ist eine Akte, da steht alles drin. Der soll meine Grabrede halten. Der und der Kollege, die ladet ein. Hier habt ihr die Adressen und sowas. Das fand ich wirklich, wirklich großartig. Und das hat es uns so einfach gemacht, ja. Dass wir diese Zeit vor allen Dingen nachher, ja, also diese ersten Wochen, bis dann derjenige begraben ist oder diejenige, dass wir wissen, wie wir uns verhalten sollen. Der hat uns da so eine Anleitung gegeben. Ja, das fand ich ganz großartig.
Also
wirklich. Und ich habe dann auch, als mein Vater dann immer schwächer und kranker wurde und so, habe ich gesagt, Papi, wie willst du denn jetzt weitermachen? Wie soll denn das jetzt vor sich gehen? Und so, da habe ich gesagt, was soll ich machen? Ich mache weiter, solange es geht. Und ich mache jetzt meine Aufgabe, nämlich euch das zu sagen und alles zusammenzustellen, fand ich großartig. War für mich jetzt so der Anlass, mich auch mal zu Hause hinzusetzen und für meine Kinder einen großen Ordner anzulegen, mit natürlich Patientenverfügung und alles, was man so braucht, aber eben auch aufzuschreiben, da ist das Konto, da ist die Versicherung, also da gibt es auch richtig Vordrucke, ja, die habe ich mir besorgt, wo ich immer alles immer nachträglich eintrage, wenn sich was ändert, damit die wissen, wo muss ich denn jetzt hin, wo ist der Safe-Schlüssel und so weiter, woher sollen die denn das wissen, wenn ich morgen unter das Auto kommen sollte?
Vorbildlich, Janina.
Ja, aber das hat mein Papi mir vorgelegt.
Das ist toll. War er denn da in einem Alter, wo das in Anführungsstrichen normal ist, dass man...
Er ist 87 geworden. 87. Also, ja, natürlich ist es immer schwer, Menschen loszulassen, die man sehr liebt, ja, ganz klar. Aber er hat es uns da wirklich toll vorgelebt. Mein Papa war klasse.
Und es ist ja letztlich der Lauf der Dinge. So wir werden geboren und wir sterben.
Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das ist. Ja, ich habe eine meiner allerbesten oder über meine süßeste, beste, liebste Freundin, die ist in der Palliativmedizin tätig. Und die nimmt mir immer so ein bisschen die Angst, wenn, was weiß ich, wenn man, oh Gott, ich habe jetzt diese, hier, das, was, was. Und sie sagt, heutzutage muss man nicht mehr mit Schmerzen sterben. Und das macht es ein bisschen einfacher, weil niemand von uns möchte leiden und mit Schmerzen gehen. Niemand, ja.
Na, Morphium und solche Dinge sind ja inzwischen wirklich nicht unnormal.
Ja.
Wenn man es schafft, ins Hospiz zu kommen, das ist ja nicht leicht, dann Platz zu kriegen. Aber diese Gedanken muss man ja überhaupt erstmal haben. Und nicht, dass man sagt, das wird in 100 Jahren sein. Naja, selbst wenn man dann schon älter ist, also auch wenn ich mit älteren Menschen spreche, die wissen, alles kommt, aber die wenigsten sind vorbereitet. Wie dein Vater, toll.
Ja. Ja.
Und diese Vorbereitungen, abgesehen davon, dass da viel Organisatorisches ist, da muss ja im Kopf was sein. Da muss ja im Kopf sein, wirklich der Gedanke,
Wahnsinn,
das Leben ist endlich.
Es wird
vorbei sein. Ja, ja. Also selbst wenn es eben nicht der Verkehrsunfall ist und dich jemand totfährt. Die meisten wünschen sich ja, ich auch, einfach Totunfall.
Ja, herrlich.
Oder im Bett einschlafen und nicht mehr aufwachen.
Und tschüss.
Genau.
Ich tue das Thema natürlich auch weit, weit wegschieben, weil wir können es uns alle nicht vorstellen, wie es dann ist im konkreten Fall. Aber ein bisschen was vorsorgen können wir. Ich zum Beispiel habe in meinem Portemonnaie einen Organspendeaus.
Ich auch.
Siehste?
Sind wir schon wieder zwei.
Also das wäre für mich ein Anliegen, wenn ich jetzt, wie gesagt, morgen unter das Auto komme, dann kann ich wenigstens noch helfen.
Mach das bitte nicht, du musst erst mal noch die Vorstellung.
Bis zum 29. Juni.
Bis dahin passiert nichts. Dann wissen wir nicht. Aber ich meine, du bist ja erst 64. Also das geht ja noch 30 Jahre, oder?
Ja.
Wenn du so alt bist wie deine Mama.
Ja, meine Mama ist 94 jetzt geworden.
Ja, eben. Meine Mutter ist mit 94 gestorben, also genau in dem Alter. Und ich finde das ein Wahnsinn, dass diese Menschen dieser Generation, die ja immerhin einen Weltkrieg erlebt haben und viele Entbehrungen erlebt haben, Aufbau einer Gesellschaftsordnung dann nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die so lange leben, das ist doch wirklich Wahnsinn, oder?
Finde ich auch. Und bei meiner Mom ist es tatsächlich so, die war Tänzerin, die hatte immer viel kaputte Knochen und so, die hatte viel Schmerzen im Leben, jetzt nicht. Wenn ich die anrufe, Mami, wie geht's mit dir? Blendend. Das ist wirklich erstaunlich. Ja. Und sie genießt das Leben, sie lebt voll im Moment, kriegt alles mit, was im Moment ist, denn das Langzeitgedächtnis ist kaputt, leider.
Ja, so gut. Das heißt, deine Mutter war Tänzerin. War das irgendwie in die Wiege gelegt, dass du auch was Künstlerisches machen wirst?
Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also ich habe ja auch, als ich klein war, sofort getanzt, weil meine Mama konnte nicht lange tanzen. Also hat sie so Kindertanzgruppen gemacht und da habe ich immer getanzt. Wollte auch immer Tänzerin werden. Vor der Pubertät war ich noch ganz klein und gelenkig und alles und habe dann eine Aufnahmeprüfung an einer Ballettschule gemacht, hier in Berlin. Und dann haben die aber schon gesehen, die körperlichen Voraussetzungen sind nicht so, dass ich körperlich diesen unfassbar harten Beruf durchstehen würde, ohne dass dann auch schnell meine Knochen kaputt gewesen wären. Das war damals eine große Enttäuschung, ja, dass ich das nicht machen konnte, dass mir gesagt wurde, mach das als Hobby weiter, aber beruflich geht nicht, ja.
Und da war dann der Weg zur Schauspielerei irgendwie relativ naheliegend?
Also
oder?
Meine Mom und meine Deutschlehrerin, die haben immer gesehen, die ist aber gut auf der Bühne, die hat eine Ausdruckskraft, ja. Und dann haben sie sich gedacht, naja, melden wir sie doch mal in der Schauspielschule an. Und dann habe ich mit, ich glaube, 15 oder sowas eine Voreignungsprüfung gemacht und wurde dann mal so ausgesucht mit 10 anderen Kindern, Jugendlichen. Ja, und dann habe ich mit 16 die Aufnahmeprüfung gemacht und dann haben die gesagt, gleich bei uns hier anfangen an der Schauspielschule auf der Ernst Busch. Damals hieß sie noch gar nicht Ernst Busch, da hieß sie Schauspielschule. Ja, und dann habe ich mit 17 da angefangen zu studieren. Wir waren 4 Mädchen das erste Mal, die so zeitig aufgenommen wurden in der Schauspielschule.
Und eigentlich solltest du ja erst was Richtiges lernen, da warst du ja auch schon dabei.
Naja, weil ich hatte ja noch kein Abitur und so, dann haben sie gesagt, du brauchst aber irgendeinen Abschluss. So fing das an und dann habe ich mir gedacht, naja gut, dann mache ich jetzt irgendwie Berufsausbildung, was dauert kurz. Wirtschaftskaufmann, so hieß das, also Bürofrau, ja. Also. Und während des ersten Lehrjahres habe ich dann die Aufnahmeprüfung gemacht und dann haben sie gesagt, fang sofort hier an.
Das war auch das Richtige, wenn man mal resümiert.
Ja, ja.
Ist ja doch jetzt schon eine lange Zeit, ne? Wie gut das machst, das ist
meine
ja
Güte, ja, 45 Jahre, ja, oder was? So,
das ist genau meine Zeit. Ich mache jetzt seit 45 Jahren Radio, Fernsehen, Bühne, Wahnsinn, also Moderation. Ne?
Aber es war gestern erst,
du,
oder?
Genau, wenn ich das sage, denke ich immer, ich spreche über einen anderen Menschen. Mhm. Weil das kann ich mir selber immer gar nicht vorstellen.
Ja, ich glaube, das geht
allen. Das ist sowas von eine lange Zeit. Mhm. Und wenn ich Studierende habe, so sagt man ja heute zu Studenten, da habe ich inzwischen gelernt, dass ich das gar nicht erzähle. Weil die haben nicht den Eindruck, dass man oder in dem Falle ich so alt bin und das schon so lange mache. Sobald die das hören, fangen die irgendwie an zu rechnen und sagen, das könnte ja locker meine Großmutter sein.
Das war ganz locker. Mutter schon.
Die sind 18, 19, 20, 21. Das könnte in unserem Alter, zu DDR-Zeiten, kriegte man mit 20 Jahren doch ein Kind. Ich erst mit knapp 30, ich war spät dran. Ja. Zum Glück merken die oder die haben nicht das Gefühl, dass es so alt ist. Oder weil das offenbar zum Glück eine andere Ausstrahlung hat. Ja, wir waren ja schon beim Tod, Janina. Du sagst, man kann sich das ja nicht vorstellen, aber du hast diesen Vater, der das so vorbildlich organisiert hat. Und du machst es ja auch schon. Kannst du dir das Eigentliche dann auch vorstellen, wie es sein wird, wenn es dann soweit ist und man sagt, okay, es gibt jetzt eine Feier oder wird es keine Feier geben? Oder wie wird es sein am Schluss?
Ich weiß nicht. Also den Schritt zurück. Ich habe neulich gerade mit einem Kollegen gesprochen, der war kurz klinisch tot und der erzählte ganz genau so von dem großen Licht, von diesem wunderschönen, warmen Licht und so. Und dass er dahin wollte, ganz genau so, wie wir das schon oft gehört haben von Menschen, die man wieder zurückholen konnte. Das nimmt einem ja so ein bisschen die Angst, habe ich das Gefühl, ja. Und wenn ich so darüber nachdenke, wie der Tod meines Vaters war, wo wir alle dabei waren, die ganze Familie, und der war überhaupt nicht beängstigend oder angstmachend, dieser Moment. Im Gegenteil, der war so befreiend irgendwie. Es war ein schöner Sommertag, 7. Juni. Die Sonne schien so rein auf meinen Papi drauf und er lag da so ganz entspannt und vor allen Dingen die Tage vorher waren sehr anstrengend für uns alle, auch für ihn und für uns. Und das war, ja, schön ist eigentlich ein blödes Wort dafür. Das reicht gar nicht. Es war so befreiend und die Angst nehmend, so, ja. Wenn das so sein sollte, dann habe ich keine Angst vor diesem letzten Schritt. Was danach ist, ist mir eigentlich relativ wurscht. Ich bin ja da woanders. Mhm. Ich möchte das eigentlich so machen wie mein Papa, dass meine Angehörigen es schön haben. Wenn die wollen, dass ich da begraben bin, wo sie in der Nähe sind, dann soll ich da begraben werden. Oder wenn sie wollen, ach, vielleicht eine Seebestattung. Die müssen damit weiterleben, nicht ich. So, ich glaube, du in einem Podcast, irgendwo hast du mal erzählt, dass ein Radiomoderator seine eigene Stimme aufgenommen hat.
So ist es. Das ist ja auch etwas.
Das ist ja auch ja, eine geniale Idee.
Also nicht nur die eigene Stimme, der hat seine also eigene Rede.
Seine eigene Rede aufgenommen.
Das war der Gründer von DT64. Sigmar Krause. Sigmar Krause hat seine eigene Abschiedsrede gehalten. Und als ich bei der Beerdigung da saß und ich das hörte, dann habe ich gedacht, das mache ich für mich auch. Erstens.
Ja.
Und zweitens, warum sollte man nicht Menschen anregen, das für sich auch zu machen?
Ja.
Und drittens, warum sollte ich als Journalistin und Dinge ganz gut schreiben können, nicht dabei helfen?
Ja.
Also das ist diese Rede meines Lebens, die daraus entstanden ist, diese Idee zu sagen, erstens überhaupt bei Menschen die Idee in den Kopf zu bringen, weil ich finde das super, weil warum nicht selber? Also ich begleite Menschen, die sagen, ich möchte meine eigene Rede.
Das finde ich eine geniale Idee.
Schreiben und halten.
Und viertens, Stimme ist das Individuellste, was es gibt. Und ich habe so Aufnahmen noch für meinen Papa, dann denke ich, der steht neben mir. Ich kriege immer sofort Gänsehaut. Das ist so individuell, da ist er bei mir ganz nah. Auf die Art und Weise könnte man vielleicht mit bei den Leuten sein, die einen zu Grabe tragen müssen.
Und meine Liebe, für dich, die du mit Stimme unter anderem arbeitest und diese wunderbare Stimme hast, das wäre doch eine Idee,
eine
oder?
Super Idee. Allerdings wüsste ich nicht, was ich über mich erzählen soll.
Ach komm.
Aber vielleicht kannst du mir dabei helfen.
Das können wir hier sofort verabreden. Also das ist schon gut, wenn wie so eine kleine Redaktion jemand von außen drauf guckt.
Ja.
Ich sage immer, Leute, schreibt Anekdoten auf, schreibt Dinge auf, die euer Leben geprägt haben.
Ja.
Worüber ihr nachgedacht habt, was euch geprägt hat, wie ihr euch entwickelt habt, eure eigene Sicht. Weil wer kann das besser als man selber?
Ja, ja.
Und dann kommt wie so eine Redaktion, Petra Schwarz, und die sagt dann, oh, das nehmen wir mal an die Stelle und vielleicht bauen wir das ein bisschen aus. Und dieses Stück ist vielleicht nicht ganz so interessant, muss ja auch einen gewissen Rahmen haben, kann ja jetzt nicht 10 Stunden dauern.
Ja.
Ich finde das auch eine glänzende Idee.
Ich finde das großartig. Allerdings glaube ich, ist es für die Hinterbliebenen, die einen vielleicht hoffentlich doch geliebt haben, ich würde mich dumm und dusselig heulen.
Ja, aber du, der Mensch ist nochmal dabei. Ich habe das Ding zunächst genannt, ist aber nicht gut angekommen, lebendig begraben werden. Weil du bist nochmal dabei.
Yeah.
Du bist zwar nicht mehr da, aber die Leute können dich nochmal hören. Und ich finde auch das Hören das Wertvollere. Ich muss den Menschen nicht unbedingt sehen. Ich finde dieses Hören und dann entsteht das Bild nochmal von dem Menschen im Kopf, wie ich den erlebt habe, wie ich mit dem zusammen bestimmte Dinge gemacht habe. Das finde ich auch, das hast du toll gesagt mit der Stimme. Ja, na gut, Trauerfeier sowieso in der Regel jetzt nichts zum Lachen. Wobei, wenn man es schafft, die Leute an bestimmten Stellen zum Schmunzeln oder Lachen zu bringen,
vielleicht
ist es ja toll.
Eine super Idee.
Weil wenn einer ein lebensfroher, lustiger, offener Mensch war, warum soll man nicht auch auf einer Trauerfeier mal lachen?
Ja.
Ich habe das zum Beispiel in ganz kleinem Kreis bei meinen Eltern geschafft. Ich habe bei beiden die, man könnte ja auch sagen, die Lebensrede gehalten, also oder die Abschlussrede gehalten. Und ich habe die Leute mit einbezogen. Wir haben das direkt am Grab gemacht. Es waren nur wenige Leute. Meine Eltern sind ja sehr, sehr alt geworden auch. Und dann habe ich Geschichten erzählt, die mit den jeweiligen Leuten auch zu tun hatten. Da fühlten die sich auch einbezogen.
Ja.
Und dann wurde auch gelacht.
Ja, ja.
Wieso
ja.
nicht?
Ja, cool.
Die Trauerfeier einfach anders machen. Okay.
Gute Anregung. Schönes Gespräch. Dankeschön.
Na, ich danke dir auch. Und dann hoffen wir, dass es erstens noch lange dauert. Ne?
Ja, das ist natürlich auch ein Ding. Also wenn man jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel heute so eine Rede für meine eigene Trauerfeier aufnehmen würde, muss man ja immer wieder erneuern.
Das muss man ein bisschen erneuern.
Ich bin vielleicht so alt wie meine Mom.
Das ist so, wie dein Vater das gemacht hat. Oder du ja auch. Du hast ja gesagt, du erneuerst jetzt bestimmte Informationen auf den Sachen, die für deine Kinder dann da sind. Das ist ungefähr so. Ja, aber vieles bleibt ja auch. Also eine Anekdote ist gelebtes Leben. Ne?
Ja, das stimmt.
Dann machen wir das, oder?
Das machen wir. Cool, ja, super.
Schwarz hören.